Ein schöner Abend beim Italiener um die Ecke. Es gibt eine Vorspeise mit Melone und Parmaschinken, dann ein bisschen Pasta mit Käsesoße und zum Schluss ein scharf gewürztes Rindfleischgericht mit Reis. Dessert: Vanilleeis. Was für die meisten nach einem perfekten Menü klingt, ist für andere die Hölle. Melone, Nudeln, scharfe Gewürze und dann noch Eis. Allein schon beim Gedanken daran bekommen sie Bauchschmerzen und Blähungen, weil sie eine Lebensmittelunverträglichkeit haben. Gegen Milch oder Fructose, gegen Gluten oder bestimmte andere Eiweiße. Die Liste ist fast unendlich. Und solche Beschwerden scheinen in den letzten Jahren immer häufiger zu werden. Ob das stimmt und woran das liegen kann, ist nicht so einfach zu beantworten. Eine Bestandsaufnahme.
Lebensmittelunverträglichkeiten. Wenn der Bauch nach dem Essen grimmt. Eine Sendung von Yvonne Meyer.
Was ist eine Lebensmittelunverträglichkeit eigentlich genau? Der Begriff steht so ziemlich für alles, was passiert, wenn jemand ein bestimmtes Nahrungsmittel nicht verträgt. Es gibt zum Beispiel Nahrungsmittelallergien, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Imke Rehse aus München.
Unverträglichkeit, im Englischen sagt man so schön, das ist der Regenschirmbegriff, also der umfasst alles. Und während die Allergien immunologisch vermittelt werden, das heißt, unser Immunsystem ist daran beteiligt und das können wir durch entsprechende Tests auch nachweisen.
Also ähnlich wie bei Heuschnupfen oder einer Hausstauballergie, bei denen das Immunsystem überreagiert?
Hat man bei den nicht-allergischen Unverträglichkeiten häufig komplett andere Diagnosemethoden oder manchmal eben auch keine Diagnosemethoden, außer dass man es nur durch ein Gespräch mit dem Patienten oder auch Ernährungsprotokollen rauskriegen kann, aber dass man eben keinen, wir nennen das dann objektiven Parameter hat, wie zum Beispiel einen Blutbefund, der einem sagt, das ist jetzt die und die Unverträglichkeit.
Ein großes Problem. Denn wenn Symptome da sind, Bauchschmerzen, Kopfweh oder Durchfall, aber kein Arzt testen kann, was die Ursache ist, dann kann es dauern, bis solchen Patienten wirklich geholfen wird. Bis die bei qualifizierten Ernährungsberatern wie Imke Rehse landen, kann es mitunter Jahre dauern. Und bei manchen Unverträglichkeiten kann das richtig gefährlich für die Gesundheit sein. Zum Beispiel bei der Zöliakie. Diese Krankheit ist keine Allergie, sondern eine Autoimmunerkrankung wie Rheuma. Dabei greift das Immunsystem den eigenen Körper an und zerstört Gewebe, sagt Professor Sibylle Koletzko, Gastroenterologin am Haunerschen Kinderspital der LMU in München. Im Fall von Zöliakie greift das Immunsystem das Gewebe des Darms an.
Das Besondere an dieser Autoimmunerkrankung ist, dass man, damit diese Immunzellen überhaupt aktiv werden, Gluten, also das Klebereiweiß vom Weizen und anderen Getreiden, zu sich nehmen muss. Und erst in der Verbindung wird das Immunsystem bei einigen aktiv und führt zu der Schädigung am Darm und damit zu der Zöliakie.
Gluten. Ohne dieses spezielle Eiweiß gäbe es keinen elastischen Pizzateig und auch kein Brot, das schön fluffig und zugleich fest unter einer harten Kruste ruht. Wenn man den Pizzateig lange genug knetet, klebt Gluten die einzelnen Mehlbestandteile zusammen. Ein schöner, elastischer Teig entsteht. Für die allermeisten Menschen ist das vor allem ein Genuss. Doch die Menschen, die Zöliakie haben, die müssen sich davor in Acht nehmen, sagt die Magen-Darm-Spezialistin Sibylle Koletzko.
Wir haben ja in unserem Darm die Funktion, oder der Dünndarm hat die Funktion, Nährstoffe aus der Nahrung zu spalten und dann aufzunehmen. Und dafür braucht es eine große Oberfläche. Also man rechnet, dass ein Erwachsener ungefähr die Oberfläche im Darm eines Tennisplatzes hat. Und wenn der Darm, diese Darmzotten geschädigt wird und die abflachen durch die Entzündung, dann reduziert sich diese Oberfläche von Tennisplatzgröße zu kleinen Zimmergröße. Und das reicht dann bei einigen Personen nicht mehr aus, dass sie die Nährstoffe ausreichend aufnehmen. Sie können Durchfall bekommen, aber sie haben auch Mangelerscheinungen an vielen Substanzen wie Eiweiß oder auch andere Spurenelemente und Vitamine.
Ein Mensch von 100 erkrankt an Zöliakie. Am häufigsten wird die Krankheit bei Kindern festgestellt, denn die werden durchwegs gescreent. Früher kam man der Krankheit nicht so schnell auf die Schliche. Erst wenn die Kinder nicht richtig wuchsen und häufig einen Blähbauch hatten, nahmen die Ärztinnen und Ärzte die Zöliakie ins Visier. Doch Autoimmunerkrankungen kommen nicht nur im Kindesalter vor, sie können sich eigentlich immer entwickeln. Ernährungswissenschaftlerin Imke Rehse geht davon aus, dass gerade mal 10% der erwachsenen Betroffenen wissen, dass sie Zöliakie haben.
Die sich häufig nicht mal in Magen-Darm-Beschwerden äußert. Das heißt, die kriegen die Veränderungen im Dünndarm, die auch bei ihnen stattfinden, kaum mit. Manchmal werden die durch Durchfälle auffällig oder durch Blähungen oder andere Verdauungsbeschwerden. Es gibt aber auch Erwachsene, die nur dadurch auffällig werden, dass sie ganz niedrige Eisenwerte haben und man sich einfach nicht erklären kann, warum die so niedrig sind, weil die eigentlich genug Eisen aufnehmen. Und darüber kommt man dann drauf, dass irgendwas mit der Verdauungsleistung nicht stimmt.
Und erst bei einer Darmspiegelung oder dem Bluttest stellt man fest, sie haben Zöliakie. Eine schwerwiegende Autoimmunerkrankung, die aber relativ einfach zu behandeln ist. Kein Gluten mehr essen.
Faszinierenderweise kann man, wenn man unter einer Zöliakie leidet, durch eine wirklich komplett glutenfreie Ernährung seine Erkrankung bis zur Erscheinungsfreiheit in den Griff kriegen. Das heißt, der Dünndarm regeneriert sich komplett, aber die Voraussetzung ist, dass dieses Gluten gemieden wird.
Wer nicht gerade selbst kocht, der muss im Alltag ständig darauf achten, ob im Essen im Restaurant, im Fertiggericht oder bei Freunden nicht doch Gluten drin ist. Gastroenterologin Sibylle Koletzko vom Kinderspital der LMU in München.
Es ist leider nicht so, dass man sagt, einmal ist keinmal. Denn jedes Mal, wenn ich jetzt, egal ob bewusst oder aus Versehen, doch mal in ein Stück Brot oder die falschen Nudeln esse mit Gluten, dann tauchen sofort unsere Gedächtnis- oder Erinnerungszellen des Immunsystems auf und werfen die ganze Zerstörungsmaschinerie wieder an. Also das ist leider so, dass diese Erinnerungszellen das nicht vergessen. Das ist ja bei Impfungen gut, da sind wir auch das Leben lang geschützt. Aber hier erinnern sie sich halt auch nach 20 Jahren noch, wenn ich dann wieder Gluten esse, und greifen den Darm an. Sodass ein striktes Meiden wirklich wichtig ist, um diese Folgeschäden der Krankheit zu verhindern.
Und darum freut es viele Zöliakie-Betroffene, dass es mittlerweile immer mehr glutenfreie Lebensmittel im Supermarkt zu kaufen gibt. Und dass die EU seit 2012 festlegt, was glutenfrei tatsächlich bedeutet. Nämlich höchstens 20 Milligramm Gluten pro Kilogramm Lebensmittel. Darüber hinaus vergibt die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft auch ein Glutenfrei-Siegel. Das Paradoxe? Es gibt viele Menschen, die bei diesen Lebensmitteln zugreifen, die gar keine Zöliakie haben. Sie nennen sich selbst glutensensitiv. Glutensensitive Menschen, also Menschen, die auf Gluten in irgendeiner Weise reagieren, aber nicht an Zöliakie erkrankt sind, trifft man in den letzten Jahren immer häufiger. Die Symptome sind ähnlich wie bei der Zöliakie: Durchfälle, Blähungen, Bauchschmerzen. Erst im Jahr 2009 hat eine kanadische Studie den Begriff Glutensensitivität geprägt. Erst höchst umstritten und wurde im Jahr 2013 von einer australischen Studie schon wieder in Frage gestellt. Worum handelt es sich? Gastroenterologin Sibylle Koletzko von der LMU.
Ja, es gibt sicherlich einige Menschen, bei denen das zutrifft, die keine Zöliakie haben und die objektiv unter Weizen oder weizenhaltigen oder ähnlichen Getreidebeschwerden haben.
Es scheint momentan so, dass so ziemlich jeder Promi aus den USA, aber auch aus Deutschland, der etwas auf sich hält, plötzlich glutensensitiv ist. Sie schreiben das in Büchern oder Blogs, geben Interviews, essen glutenarm und fühlen sich besser dabei. Sibylle Koletzko?
Also zum einen wird es natürlich sehr durch Bücher wie die Weizenwampe forciert, wo dann den Leuten sozusagen suggeriert wird, Weizen ist was ganz Giftiges. Ja. Nur weil 1% der Bevölkerung mit Zöliakie hat, heißt nicht, dass die 99%, dass für die das irgendwie schädlich ist.
Ärztinnen und Ärzte haben es schwer, die Ursache für solche Beschwerden zu finden, denn es gibt keinen Test für die Glutensensitivität.
Wir können sie im Moment noch nicht beweisen. Wir wissen auch noch nicht, welcher Bestandteil des Weizens ist. Ist es wirklich das Gluten oder sind es andere Bestandteile in der Hülle des Weizens, die gar nichts mit Gluten zu tun haben, aber die trotzdem in unseren Getreideprodukten drin sind?
Ernährungswissenschaftlerin Imke Rehse überrascht es aber nicht, dass es Menschen mit diffusen Verdauungsproblemen besser geht, wenn sie auf einmal auf Weizen verzichten.
Also meine Vermutung ist einfach die, dass glutenfrei schmeckt einfach anders als glutenhaltig. Das heißt, wenn ich genussvoll normalerweise am Wochenende in meine Semmel reinbeiße und jetzt habe ich aber alternativ nur eine glutenfreie Semmel da liegen, dann entscheide ich mich vielleicht lieber für Rührei und Speck oder Joghurt und esse einfach insgesamt weniger Getreide.
Mit deutlichem Ergebnis.
Das ist in unserer Gesellschaft, in der sehr Brot und Getreide betont gegessen wird, verdauungsleistungsmäßig nicht schlecht ist, einfach wieder mehr Gemüse, mehr Eiweiß, mehr Fett zu essen. Das ist sicherlich eine Erkenntnis, die vielen gut täte, die umzusetzen. Aber dann wird sozusagen aus weniger Getreide gemacht, es liegt am Gluten. Und das ist sicherlich für die allermeisten der falsche Rückschluss.
Was sagen die Studien? Die schon erwähnte kanadische Studie aus dem Jahr 2009 versuchte zu zeigen, dass es die Glutensensitivität gibt, die ähnliche Symptome hervorruft wie das Reizdarmsyndrom oder Zöliakie. Doch Peter Gibson, Gastroenterologe an der australischen Monash University in Melbourne, hat noch etwas anderes im Verdacht als das Gluten, nämlich sogenannte FODMAPs.
FODMAPs was a created name, an acronym.
FODMAPs steht für eine Gruppe von Zuckern und Alkoholketten, die schlecht oder gar nicht verdaut werden können. Sie werden im Dickdarm fermentiert, was zu Blähungen führt, und sie ziehen Wasser in den Dickdarm.
And they also are fermented by bacteria.
Zu diesen FODMAPs gehören auch Milchzucker, Sorbitol oder Fruchtzucker und manche Bestandteile vom Weizen, zum Beispiel Fructane.
They're like a McDonald's to bacteria.
Sie sind wie ein McDonald's für die Bakterien. Von den Gasen aus der Fermentation und dem Wasser dehnt sich der Darm aus.
Und das verursacht Schmerzen und Durchfälle. Soweit die Theorie. Peter Gibson und sein Team haben dazu eine Studie durchgeführt.
What you do is you choose foods that are low in FODMAPs.
Man vergleicht Nahrung, die einen hohen FODMAP-Wert hat, mit Nahrung mit niedrigem FODMAP-Wert. Man isst statt Äpfeln oder Birnen, in denen reichlich Fruchtzucker und Sorbitol vorhanden ist, einfach Orange, Kiwi oder Erdbeeren, die wenig FODMAPs haben.
Und diese Diät wurde in einer kleinen Studie an 30 Personen mit Reizdarmsyndrom getestet. Mit Erfolg. Der Hälfte der Teilnehmer ging es besser, wenn sie die Diät mit dem niedrigen FODMAP-Wert gegessen hatten. Zugleich konnte sein Team Gluten als Verdauungsstörer ausschließen.
Wir haben Leuten, die glaubten, glutensensitiv zu sein, Essen mit Gluten und ohne Gluten vorgesetzt. Beide Male waren aber die FODMAP-Werte niedrig. Und dann konnten wir keinen Unterschied mehr sehen.
Das könnte also bedeuten, dass Verdauungsstörungen durch Weizen nicht durch das Eiweiß, durch Gluten, sondern durch den Kohlenhydrat- oder Zuckeranteil entstehen könnten. Wer Weizen ganz weglässt, der wird nie wissen können, welcher Bestandteil des Getreides es nun war, der Beschwerden verursacht hat. Doch eine Weizen- oder FODMAP-freie Diät sollte man nicht einfach so und ohne Beratung durch einen Experten beginnen. Denn so viele Beschwerden FODMAPs im Darm auch auslösen können, sie sind paradoxerweise wichtig für die Darmflora, das sogenannte Mikrobiom. Unsere Darmbakterien ernähren sich von den FODMAPs. Imke Rese?
Ich glaube, dass es der falsche Ansatz ist, alles das rauszunehmen, was kurzfristig Probleme macht, sondern es wäre hier viel sinnvoller, langfristig zu denken, den Beschwerdegrad auf einem erträglichen Maß zu halten und trotzdem dafür zu sorgen, dass die Bakterien, die wir da gerne leben haben, auch weiterhin eine Lebensqualität da haben, die sie auch überleben lässt.
Auch Peter Gibson empfiehlt darum Betroffenen, nach und nach so viele FODMAPs wie möglich wieder in die eigene Ernährung mit hineinzunehmen. Die Suche nach dem Auslöser für eine Nahrungsmittelunverträglichkeit ist also mitunter komplexer als gedacht. Das Internet oder einfache Ratgeberliteratur können Betroffene in die Irre führen. Ein Faktor darf darüber hinaus nicht unterschätzt werden, der Placebo-Effekt. Gastroenterologin Sibylle Koletzko?
Ja, das spielt eine ganz große Rolle. Also wir kennen das aus vielen, vielen Studien bei Reizdarmpatienten, sowohl Kindern als auch Erwachsenen, dass da so ein Placebo-Effekt ist. Das heißt, wenn man meint jetzt, man tut was Gutes für sich, indem man jetzt eine besondere Diät hält oder was weglässt oder auch was einnimmt, dann fühlt man sich besser und meint, es liege jetzt an dieser Diät.
Das Schlimme, den Placebo-Effekt gibt es auch umgekehrt, als sogenannten Nocebo-Effekt. Imke Rese hat häufig mit ihm zu kämpfen. Ihre Patienten sind mitunter verängstigt, wenn sie zu ihr kommen.
Und trauen sich wirklich auch nicht, Dinge wieder reinzunehmen. Also das dauert häufig Ewigkeiten und muss wirklich schrittweise erfolgen, dass die Leute sich trauen, ehemals verdächtige Nahrungsmittel überhaupt wieder in den Speiseplan zu integrieren. Und da sind wir dann häufig bei dem sogenannten Nocebo-Effekt. Wenn ich das lange genug gemieden habe, dann habe ich Angst davor, wieder eine Tomate zu essen, wieder eine Orange zu essen. Und dann ist es auch nicht so unwahrscheinlich, dass wenn ich das dann doch tue, sich das auch bemerkbar macht, weil sich ja auch damit nur Erwartung erfüllt.
Allein die Sorge vor Magengrummeln kann Magengrummeln auslösen. Unser Verdauungstrakt ist empfindsam, reagiert auf Angst und Stress, auf Freude und Entspannung. Wer sich selbst therapiert, kann nur schwer herausfinden, ob er ein Lebensmittel wirklich nicht verträgt. Gerade bei Kindern muss man deshalb vorsichtig sein. Sibylle Koletzko?
Kinder wollen nun mal sein wie ihre Gleichaltrigen, egal ob sie 7 oder 17 sind. Sie wollen nicht immer ihr Essen mitbringen. Sie wollen als Jugendliche ihr normales Bier trinken. Das heißt, wenn ich irgendwas verbiete, muss es seinen Grund haben. Sonst läuft man einfach Gefahr, dass diese Kinder heimlich mal an der Brezel oder an einem Keks oder Kuchen essen und dann ein schlechtes Gewissen haben, ihre Eltern belügen. All das ist nicht gesund für ein Kind und deswegen sagen wir, eine Diät ist für ein Kind wie ein Medikament mit Nebenwirkungen. Und das ist nur gerechtfertigt, wenn dieses Kind davon einen Vorteil hat.
Am Haunerschen Kinderspital der LMU in München werden solche Diäten erst nach aufwendigen Untersuchungen verschrieben. Manchmal müssen die Kinder dazu Essen regelrecht austesten.
Und das sieht dann so aus, dass wir ein Lebensmittel, was im Verdacht steht, sei es jetzt Gluten oder sei es Milcheiweiß oder Sojaeiweiß, wo die Menschen meinen, das vertrage ich nicht. Und dann bereiten wir bei uns in der Diätküche was zu, backen einen Muffin und da ist Milcheiweiß drin oder nicht. Oder rühren für kleine Kinder ein Pulver an, wo die Eltern einen Brei draus machen und dann führen sie zu Hause Tagebuch.
Besonders wichtig dabei, weder die Ärztinnen und Ärzte noch die Eltern und Kinder wissen, was drin ist im Muffin oder Brei. Nach einer Woche gibt es ein neues Testessen. Eines von beiden ist aber nur ein Placebo. Und erst nachdem beide Varianten ausgetestet worden sind, schauen die Ärzte, was denn nun in welcher Woche drin war. Bei Erwachsenen wird selten so genau getestet. Und darum glauben wahrscheinlich auch viele Menschen, sie würden das eine oder andere Lebensmittel nicht vertragen, obwohl sie nur einem Nocebo-Effekt aufsitzen, der sich aber in schmerzhaften, echten Symptomen äußert. Diese Menschen bilden sich die Unverträglichkeit nicht ein, nur die Ursache ist häufig eine andere und bleibt oft unentdeckt, vor allem wenn es keine eindeutigen Tests gibt. Es gibt noch eine andere, mysteriöse Unverträglichkeit, die immer mehr Menschen zu haben scheinen. Die Histaminintoleranz. Auch dafür gibt es keinen Test. Imke Rese?
Weil Histamin als Botenstoff im Körper so ziemlich auf alle Organsysteme eine Wirkung hat. Es sitzen überall Histaminrezeptoren und die können einfach auch diverse Reaktionen vermitteln.
Histamin steuert zum Beispiel die Magensäure, ist wichtig in der Schwangerschaft und für unseren Energiehaushalt. Die meisten werden Histamin wahrscheinlich im Zusammenhang mit Allergien schon mal gehört haben, die durch eine zu hohe Ausschüttung von Histaminen ausgelöst werden. Menschen, die an Histaminintoleranz erkrankt sind, klagen über Beschwerden, wenn sie Lebensmittel zu sich nehmen, die viel Histamin beinhalten. Und die sind kaum zu vermeiden. Fast jedes Lebensmittel entwickelt Histamine, wenn es zum Beispiel aufgewärmt wurde. Aber auch Rotwein, gereifter Käse, scharfe Gewürze, bestimmte Früchte oder Gemüsesorten haben von Natur aus hohe Histaminwerte. Ob die Theorie stimmt, dass es Menschen gibt, die körpereigenes Histamin nicht schnell genug abbauen und dann mit dem Histamin, das von außen über die Nahrung kommt, überfordert sind, ist nicht ganz klar. Es gibt auch die Vermutung, dass diese Reaktion etwas mit den sogenannten Mastzellen zu tun haben könnte. Das sind Zellen des Immunsystems, die unter anderem Histamin speichern und unsere körpereigene Abwehr mitsteuern. Sollten sie Histamin freisetzen, wenn es nicht gebraucht wird, könnten sie eine Histaminintoleranz auslösen. Ernährungswissenschaftlerin Imke Rehse bezweifelt aber, dass die Beschwerden der meisten Betroffenen wirklich vom Histamin kommen.
Was bisher keine einzige Untersuchung zeigen konnte, ist, dass Menschen, die eine Abbaustörung haben, tatsächlich davon profitieren, wenn sie histaminarm essen. Also das sind im Prinzip zwei verschiedene Paar Schuhe, die immer zusammengebracht werden. Wenn ich ein Problem mit dem Histaminabbau habe, muss ich histaminarm leben. Das ist aber so gar nicht gezeigt worden.
Zumindest bis jetzt. Forschung dazu gibt es bisher kaum. Auch Mastzellenerkrankungen sind noch relativ unbekannt. Momentan kann auf jeden Fall keiner sagen, ob in Zukunft nicht doch eine Erklärung für die Beschwerden der histaminintoleranten Menschen gefunden werden kann, ähnlich wie bei Gluten und den FODMAPs. Wer den Eindruck hat, dass ihm Histamin in der Nahrung schadet, braucht viel Zeit und einen kompetenten Arzt oder Ärztin und eine fundierte Ernährungsberatung, um herauszufinden, ob das wirklich stimmt. Ob die Ursache nun bekannt ist oder nicht, immer mehr Menschen klagen über Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Einerseits gibt es genauere Tests, zum Beispiel für Milchzucker oder Screenings wie bei Zöliakie. Es werden also mehr Betroffene entdeckt. Doch das allein erklärt nicht den steilen Anstieg der letzten Jahre, sagt Sibylle Koletzko vom Kinderspital in München. Der Faktor Umwelt spielt eine große Rolle.
Unsere Lebensbedingungen haben sich sehr stark geändert. Unsere Darmflora hat sich geändert, wir haben anderes Essen, viele Kinder bekommen Antibiotika schon im frühen Kindesalter. Wir leben heute in Häusern, die gut isoliert sind, wo es nicht reinpfeift und reinweht. Also es sind ganz viele Lebensumstände, man kann es nicht an einem festmachen.
Auch Imke Rehse hat eine Vermutung, wo die Ursache für die vielen Beschwerden ihrer Patientinnen und Patienten liegen könnte. Und zwar in der Art und Weise, wie wir heutzutage essen, nämlich viel leicht Verdauliches.
Es wird eigentlich die ganze Verdauungsleistung insgesamt schon vorweggenommen, was unseren Verdauungstrakt einfach so ein bisschen, ja, arbeitslos macht.
Zum Beispiel beim Frühstück.
Wenn ich morgens Cornflakes mit fettarmer Milch oder wenn ich jetzt heute vegan lebe mit einem Reisdrink esse, dann habe ich einfach Kohlenhydrate pur gegessen, die ja schon als Pampe im Magen ankommen. Dort überhaupt nicht weiter vorbereitet werden müssen, die durchlaufen den Magen eigentlich mehr oder weniger nur und auch den Rest des Verdauungstraktes, weil das ja in flüssiger Form einfach nur so eine, ja, dünnflüssige Pampe ankommt, die ja nirgends aufgehalten wird.
Und das vermeintlich leicht verdauliche Essen macht uns dann Probleme, und zwar folgendermaßen.
Dass dadurch viele Dinge im Dickdarm landen, die eigentlich hätten aufgenommen werden müssen, einfach weil es zu schnell durchläuft. Unsere Mikroorganismen im Dickdarm sich dann über das, was da ankommt, hermachen und dadurch viele Verdauungsprobleme entstehen, einfach weil wir Nahrung nicht mehr selber ausreichend vorbereiten zur Aufnahme, sondern wir essen alles schon so, dass es perfekt zur Aufnahme wäre, nur darauf ist unser Körper nicht eingestellt.
Und auch unsere vornehmlich sitzende Lebensweise trägt nicht zu einer gesunden Verdauung bei. Der Darmtrakt ist eingeklemmt und wir nehmen beim Stillsitzen jedes Grummeln und Blubbern wahr, das unsere Vorfahren auf dem Feld oder im Wald wahrscheinlich gar nicht mitbekommen hätten. Moderne Zivilisationsmenschen wissen oft nicht mehr, was normale Darmbewegungen sind und was nicht. Was bleibt also? Wer Verdauungsbeschwerden hat, sollte sie ernst nehmen, aber von einem Spezialisten oder einer Spezialistin abklären lassen. Dr. Google und das Internet sind voller Tipps und Hinweise, da das Richtige für sich selbst herauszufinden ist schwierig. Prominente sind selten Ernährungsexperten und auch Diäten sind Modetrends unterworfen. Man denke nur an die Angst vor Glutamat in den 1990er Jahren. Heute spricht davon keiner mehr und Studien haben die Gefährlichkeit auch nicht nachweisen können. Wir dürfen nicht vergessen, Ernährung ist ein Geschäft. Wer viel verspricht und dafür auch noch viel Geld haben will, der meint es in der Regel nicht so gut mit den Betroffenen. Es bleibt dabei. Gesunde Mischkost ist für die meisten von uns die verdauungsfreundlichste Ernährungsweise.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung, heute zum Thema Lebensmittelunverträglichkeiten. Wenn der Bauch nach dem Essen grimmt. Autorin Yvonne Meyer, Redaktion Sabine Strasser.